Ja, ich habe mir gestern so viel Mühe gegeben, nochmal mit dem. Oh, da sagt sie mal Hallo, die Folie. Also, genau, das ist schon mal mein Thema. Im Glauben beten. Und ich glaube, dass wir da alle noch wirklich zulegen können, egal wie lange wir im Glauben sind, dass ja, da noch wirklich ganze Länder vor uns liegen, die wir erobern können im Glauben. Und ja, die Sommerpause ist vorbei. Ich weiß nicht, wie du in die zweite Jahreshälfte startest, mit wie viel Glauben, mit wie viel Erwartung, mit wie viel Hoffnung. Ja, und so haben wir auch als Gemeinde immer wieder schöne Sachen, wie du persönlich auch in deinem Leben, wenn du so auf die erste Jahreshälfte zurückschaust. Ich weiß nicht, wie dankbar du bist, wie bewusst du auch Dankbarkeit vor Gott lebst, ob du einfach immer wieder nur noch, sagen wir mal, in der Gegenwart und in dem, was schwierig ist, bist, oder ob du wirklich auch deinen Glauben stärken lässt, indem du einfach mal zurückschaust, zum Beispiel auf die erste Jahreshälfte. Mal ganz kurzes Experiment, schau einfach mal zurück, eine Sache, die du richtig toll fandst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand ist, der nicht irgendetwas findet, wo er sagt, danke Gott, das war wirklich eine Gebetserhörung oder da hast du mich überrascht oder ja, da ist einfach etwas in mein Leben gekommen, wo ich wirklich total dankbar bin und auch jetzt noch profitiere. Und so ist das auch für uns als Gemeinde. Mir ist das immer wieder wichtig, auch ja, Gott zu danken. Wir sollen ja unsere Bitten im Gebet mit Lobpreis und mit Dank vor Gott bringen. Und wir können jetzt hier nicht alles aufzählen, aber zum Beispiel, als ich nochmal so zurückgeschaut habe, da fiel mir unsere Gemeindefreizeit ein. Das war so eine tolle Atmosphäre und ja, ich denke, da hat Gott einfach so durch seine Gegenwart etwas geschenkt, was man nicht machen kann, sondern was einfach ja der Heilige Geist gewirkt hat, dass man mit jedem ins Gespräch kam, dass so eine Gemeinschaft entstanden ist, auch mit unseren iranischen Geschwistern, mit Jung und Alt. Ein Grund zum Danken. Oder hier unser Hoffest, wo wir davor Gott gedankt haben für die vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unserer Gemeinde. Ich weiß noch, wie hier alle immer aufgestanden sind. Wer ist in dem Dienst, in dem Team? Und das ist einfach ein Grund zu danken. Oder auch, dass Gott so viele unserer iranischen Geschwister jetzt wirklich begegnet in Jesus und sie sich für Jesus entscheiden, wo in ihrem eigenen Land so viel Unterdrückung und so viel Leiden ist. Das ist ein Wunder. Sehen wir das, was Gott da gerade macht? Danken wir dafür? Aber es gibt auch immer, und bis Jesus wiederkommt, wird das auch so bleiben, auch Baustellen. In deinem persönlichen Leben, eben haben wir ja schon auch etwas von Heike gehört, es kann sein, dass man manchmal das Gefühl hat, oh, ich bin irgendwie, ja, wie so begraben unter meinen Problembergen, im Dunkeln irgendwie tapse ich da so umher. Aber Gott möchte, dass wir immer wieder neu, ganz bewusst uns entscheiden, aufzuschauen zu ihm und ihm zu vertrauen. Und mir kommt gerade so ganz spontan so eine Situation in den Sinn. Ich war jetzt ja auch 2,5 Wochen mal wieder in Guatemala. Für die, die das noch nicht wissen, wir haben da eine schwere Erbschaft angetreten. Also mit 3 Grundstücken, die von anderen Leuten so vereinnahmt sind, mit Gewalt und Betrug und Hexerei und sonst was allem, was man sich so vorstellen kann an Dunkelheit. Und alles war irgendwie schwierig. Wir waren jetzt ja das 3. Mal schon in Guatemala zu dritt mit 3 Schwestern, die wir alle wirklich total im Glauben sind, wo Jesus echt unsere Nummer 1 ist. Und trotzdem, du hast das Gefühl, ob das irgendwelche Behördensachen sind, selbst ein Auto ummelden, weil unser Onkel hat sich um nichts gekümmert. Es ist alles total keine Papiere und ich weiß nicht was. So, und dann weiß ich noch, war so ein Nachmittag, wo wieder irgendwas überhaupt nicht geklappt hatte. Und ja, und dann meinte ich zu Birgit, wir haben dann so einen Spaziergang gemacht. Also, ich steig aus. Ich habe da keine Lust mehr zu, vor allen Dingen, weil du nicht, ich finde das so nett, dass einige von uns immer wünschen, ja, auf das ist jetzt alles gelingt. Aber wir wissen, es wird noch eine lange Zeit sein. Es wird mindestens noch ein Jahr dauern, das alles. Und das ist so ein Punkt, wo ich, ja, wo ich Gott auch nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe gesagt, Herr, ich will doch hier geistlich durchstarten und jetzt müssen wir uns um so einen Kram da kümmern. Und ja, und dann hatte ich aber den Eindruck, dass Gott mir sagt, du hast jetzt eine Entscheidung und die kannst nur du treffen. Gehst du weiter im Glauben, dass ich trotzdem in und über allem bin? Das ist aber ein Weg des Glaubens und nicht des Schauens. Und ich wusste ganz genau, ich habe jetzt die Entscheidung ganz alleine. Ob ich so, sagen wir mal, sage, klar, ich mache noch weiter, aber in meinem Herzen bin ich eigentlich innerlich ausgestiegen, wo ich gemerkt habe, nein, ich möchte da im Glauben durchgehen. Und ich möchte dich damit ermutigen, ich weiß nicht, warum Gott das jetzt alles so zulässt, weil wir haben auch die Verantwortung für unsere behinderte Cousine, für die wir jetzt die Vormundschaft haben. Also wir können uns das gar nicht erlauben zu sagen, ach, lehnen wir alles ab oder so, wir müssen jetzt durch. Und also wenn ihr mal freie Gebetskapazitäten habt, herzlich gerne, wir können jedes Gebet gebrauchen. Aber wie gesagt, dieses Thema, habe ich gemerkt, es ist ein Kampf des Glaubens und der Kampf des Glaubens kann nur im Gebet gewonnen werden. Nur im Gebet, das ist die schärfste Waffe, die Gott uns gegeben hat gegen solche übermächtigen Umstände. Und da gibt es viele, viele Verheißungen, aber ich möchte uns jetzt eine Geschichte vorlesen von einem Glaubenshelden, über den habe ich schon vor meiner Abreise gepredigt, nämlich Elia. Nachdem er sozusagen diese ganzen Baalspriester da bezwungen hatte, haben wir eine wunderbare Geschichte, auch in 1. Könige 18, wo wir sehen, was es bedeutet, im Glauben zu beten, siegreich zu beten. Und ich lese aus 1. Könige 18, die Verse 20 bis, nee, Entschuldigung, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen vertüdelt. 41, genau, 41 bis 46, ja, das war die alte. Also 1. Könige 18, 41 bis 46. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn das Rauschen des Regens ist schon hörbar. Während Ahab wegging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia zur Höhe des Karmel empor, kauerte sich auf den Boden nieder und legte seinen Kopf zwischen die Knie. Dann befahl er seinem Diener, geh hinauf und schau auf das Meer hinaus. Dieser ging hinauf und schaute hinaus und meldete, es ist nicht zu sehen. Elia befahl, geh siebenmal hinauf. Beim siebten Mal meldete der Diener, eine Wolke, klein wie eine Menschenhand, steigt aus dem Meer herauf. Darauf sagte Elia, geh hinauf und sag zu Ahab, spanne an und fahr hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Es dauerte nicht lange, da verfinsterte sich der Himmel durch Sturm und Wolken und es fiel ein starker Regen. Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Über Elia aber kam die Hand des Herrn. Er gürtete sich und lief vor Ahab her bis dorthin, wo der Weg nach Jezreel abzweigt. Amen. Sorry, ich muss das hier mal gerade frei vorstellen. Ja, was für eine Geschichte. Wie lerne ich siegreich zu beten? Ich will euch das mal jetzt hier vielleicht ein bisschen auch aufmalen. So, jetzt muss ich hier leider irgendwas verdecken, aber dann ist das so. Also, was hat Gott dazu gebracht, den Himmel zu öffnen? Erst eine Mini-Mini-Mini-Wolke wie eine Hand und dann kam richtig große, große Wolken und die haben sich abgeregnet. Der Himmel öffnete sich und der Regen fiel herab. Was hatte die Kraft, den Himmel zu öffnen nach 3,5 Jahren Dürre? So muss man sich vorstellen, jetzt sieht man ja die ganzen Bilder auch weltweit durch die ökologische Krise, wie wirklich Landschaften in der Dürre wirklich nicht nur austrocknen, sondern sterben. Sterben die Tiere, dann irgendwann wandern die Menschen aus. Also wenn es keinen Regen gibt, dann ist eine Landschaft zum Tode verurteilt. Und wir können das natürlich auch geistlich sehen, da wo wir nicht ja, den Strom des Heiligen Geistes, den Strom des Segens für unser Leben fruchtbar werden lassen, da kann vielleicht noch mal so irgendwas überleben, vielleicht so ein Steppengras, aber da wächst nicht das, was Gott auch für dein Leben hat, nämlich starke Gewächse, Bäume mit Früchten, unaufhörlich bringen sie ihre Frucht, wie in Jeremia 17 steht. Wir brauchen den Regen für die Landschaft, damit Leben wachsen kann, und genauso brauchen wir den Heiligen Geist und brauchen wir diese Segnung, diese himmlischen Segnungen, die immer wieder auf unser Leben fallen, damit das zustande kommt, was Gott jetzt schon in deinem Leben sieht, an Frucht, an ja, wundervoller Schönheit, die sich entfalten will. Ja, Elia hatte diese Kraft, den Segen Gottes herabzubeten. Und dann denkst du, naja, Elia, das war ja auch ein besonderer Prophet. Das war ein besonders berufener, begabter, bevollmächtigter. Aber ich, kleiner Mensch, mit meinen Riesenproblemen, ich habe doch nicht diesen Glauben, nicht diese Beziehung zu Gott, nicht ja, diese Vollmacht zu beten. Da habe ich schlechte Nachrichten für dich. Ups, wenn du das so denkst, weil die, die sich auskennen, wissen, Gott wusste schon, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen schwer tun. Und wir lesen im Jakobusbrief etwas, wo wir ja erkennen müssen, wow, auch du hast die Kraft und die Vollmacht, Segen herabzubeten. Und zwar die Fülle göttlichen Segens. In Jakobus 5 heißt es in Vers 16, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Elia war ein Mensch wie wir, wie du und wie ich. Er betete inständig, es solle nicht regnen, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht auf der Erde. Und wiederum betete er, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Wow. Halleluja. Dass Elia ein Mensch war wie wir, ja, ich denke, das leuchtet ein aus Fleisch und Blut. Aber hier heißt es, er war ein Gerechter. Bist du ein Gerechter, eine Gerechte? Yeah, Halleluja. Du bist nicht nur irgendwie gerecht gemacht, sondern du bist heilig. In Jesus Christus bist du heilig. Gott sieht, wenn er dich anschaut, sieht er die Heiligkeit Jesu in dir. Das ist das, was er sieht. Und wir sind nicht nur heilig und gerecht gemacht durch Christus, durch den Glauben, sondern wir sind auch seine Kinder. Und das ist das Wundervolle. Und Jesus hat uns dieses wundervolle Wort weitergegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr, das mag ich besonders gerne, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben oder auch den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Matthäus 7 oder Lukas 11. Gott ist ein Gott, der dich beschenken will. Ich glaube, dass wir manchmal, das kann ich jetzt zum Beispiel auch in meiner schwierigen Situation in Guatemala, du siehst diese Riesenprobleme, aber du kommst da nur raus, wenn du Gott darüber siehst. Wenn du siehst, Gott ist so viel größer und nicht nur größer, sondern er liebt dich. Er ist dein und mein himmlischer Papa. Und welcher Vater, welche Mutter wollte nicht von ganzem Herzen, dass es ihrem Kind gut geht, dass es alles bekommt, was es braucht, um zu wachsen, um zu gedeihen, um genau in das hineinzukommen, was an Potenzial in ihm ist. Und ich lade dich heute neu ein, schau auf diesen himmlischen Papa, wenn du zweifelst, ob er wirklich das Beste für dich hat. Lass dich nicht vom Teufel verführen, zu zweifeln, zu hadern, misstrauisch zu werden, resigniert zu werden, sondern schau in die Augen deines liebevollen Papas und lass dich darin neu gründen im Glauben, dass du weißt, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin geliebt. Und weil Gott mich liebt, darum will er nur Gutes für mein Leben. Das ist Glaube, aufzuschauen zu Gott, in seine liebevollen Augen zu schauen. Und nur so, In diesem Licht werden alle Zweifel und alle Lügen einfach verblassen. Ich lade dich ein, einfach mal einen ganz kleinen Augenblick, eine schwierige Situation in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, oh, da dringe ich nicht durch, vielleicht betest du schon lange für. Es ist einfach, ja, ein Fall für Gott, sag ich mal. Überleg einmal ganz kleinen Augenblick. Vater, und ich bitte dich jetzt, dass du für jeden und jede von uns, Herr, diese Situation verwandelst, auch durch dein Wort heute, Herr. Dass du neu Glauben aufbaust, Herr, in unseren Herzen. Wir können das nicht machen, aber wir wollen lernen, Herr, dich über alles zu stellen, dir mehr zu vertrauen als den Umständen und im Glauben wirklich das zu ergreifen, Herr, was du uns jetzt schon gegeben hast, nämlich dein Wort und diesen Glauben, der überwindet, Herr. Und in allem wollen wir dir die Ehre geben. Amen. Ja, wie lernen wir wie Elia diesen Segen Gottes herabzubeten? Und ich hatte dieses Bild schon mal benutzt, aber das möchte ich jetzt noch mal. Ich wollte das eigentlich noch üben, wie man das genau malt. Aber das habe ich irgendwie nicht mehr geschafft. Warte mal, so. So. So ungefähr, also ganz bestimmt ein Schlosser oder so würde ich sagen, oh nee, das geht ja gar nicht. Aber ihr kennt hoffentlich, was das sein soll. Ein Schlüssel, ne? Und die Besonderheit bei einem Schlüssel ist, wenn das ein guter Schlüssel ist, dass er eben so verschiedene Zacken hat. Wie heißen die Dinger? Was ist das hier? Wie? Verschiedene Bärte, also solche Dinger, ne? Und die sind alle anders. Und das Schloss geht nur auf, wenn die alle zusammen eben zusammenwirken. Wenn der eine oder andere fehlt, dann wird es schwierig. Und das ist das Gebet des Glaubens. Gebet des Glaubens. Und das hat die Power, egal worum es geht, den himmlischen Segen wirklich herabzubeten. Und ich möchte das neu lernen. Ich merke, die Herausforderung ist so groß. Ich möchte nicht resignieren, sondern ich möchte wachsen. Ich möchte wachsen im Glauben. Und was sind jetzt diese drei Zacken? Der erste Zacken ist, ergreife Gottes Verheißungen. Mach ich mal, das ist hier Nummer eins. Ich schreibe einfach mal Gottes Verheißungen. Denn wie können wir erwarten, dass Gott uns etwas gibt, was er selber gar nicht will? Das wird Gott nie tun. Und so ist die erste große Voraussetzung, dass wir im Willen Gottes beten und dass wir darin gewiss sind, dass wir uns wirklich vergewissern, dass ich noch auf der richtigen Spur bin, dass ich wirklich eine Verheißung habe, auf der mein Glaube sich aufbauen kann. Und ich möchte dich einladen, vielleicht für diesen Bereich, den du jetzt vor Gott eben so gesehen hast, nochmal dein Herz zu überprüfen. Bin ich wirklich gewiss, dass ich in Gottes Spur, in Gottes Willen bin. Und Gott wird zum Beispiel auch nie etwas gegen sein Wesen tun. Jetzt mach mal wieder ein Beispiel. Also diese einen Leute, die da unser Haus verhext haben und horrende Geldforderungen stellen. Da könnte ich jetzt so richtig so beten. Ich sag mal, unter uns diese Schweine, wie können die das machen? Und diese Hexe und so, was wirklich stimmt. Ist wirklich eine Hexe, aber egal. Und da kann ich immer wieder mein Herz überprüfen. Was sagt Jesus? Natürlich könnte ich mir aus dem Psalm schöne Worte raussuchen, vergelt es ihnen und so. Aber nein, das Wort Jesus steht da drüber. Und da sagt er, liebe deine Feinde, segne sie. Echte Herausforderung. Okay, also ich weiß die Worte, Gott ist ein gerechter Gott und ich glaube daran, er will uns unser gerechtes Erbteil, er will es uns geben. Und wir dürfen auch wirklich gegen die Machenschaften des Feindes, aber auch gegen das, was Menschen veranstalten, um uns zu schaden. Wir dürfen da auch gegen beten. Aber die Frage ist, mit was für einem Herzen tust du es? Und ich möchte einfach immer auf mein Herz achten. Stimmt mein Herz? Und weil sonst liegt da keine Verheißung drauf, weil Gott ist ein Gott der Liebe. Und wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, segnet sie und betet für sie, dann ja, ist das auch ein Auftrag an mich. Aber nochmal konkreter gesprochen, egal worum es geht, wir brauchen die Gewissheit, dass wir einfach das Wesen der Liebe Gottes, dass wir es auf unserer Seite haben, in der Art, wie wir beten, wofür wir beten. Aber wir sollten auch nach ganz konkreten Verheißungen gucken. Was sagt die Bibel genau zu dieser Problematik? Denn der Glaube, der kann sich nur entzünden, der kann nur wachsen, der kann nur entstehen als Antwort auf Gottes Wort. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so bewusst geworden ist. Unser Glaube, den haben wir nicht einfach zufällig, sondern unser Glaube ist immer Antwort auf Gottes Wort. Ob das nun um unsere Rettung geht oder auch um ganz konkrete Dinge. Und so, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Du wirst nur ein Christ, eine Christin in der Dynamik des Glaubens sein, wenn du gelernt hast, ja, wirklich Gott zu antworten, dem, was du glaubst, was noch vor dir liegt, was noch nicht da ist, wofür du ja streitest, wofür du eintrittst im Gebet, aber was du auch in deinem Herzen ergreifst, diese Verheißung, was du glaubst, was Gott tun will. Und das ist so wichtig, das habe ich mal gelernt von einem amerikanischen Pastor. Ich war mal 3 Monate bei Colin Urquhart in England, ist auch so ein Glaubensmann. Und dieser Pastor hat gesagt, das habe ich mir gemerkt, er erkennt sofort, ob er es mit einer Person des Glaubens zu tun hat. Oder so ein Christ, der so einen ganz netten Eindruck macht, der aber eigentlich harmlos ist. Und da habe ich gedacht, aha, ja, das ist ein anderes Christsein, wenn du bereit bist, wirklich in eine Glaubensdynamik hineinzugehen. Nicht nur alles so zu nehmen, der Herr hat es gegeben, der hat es genommen, stimmt ja trotzdem. Aber Gott möchte uns in eine neue Glaubensdynamik hineinbringen. Für unser Leben persönlich, aber ich glaube auch für uns als Gemeinde. Und das ist eine Herausforderung, weil das können wir nicht aus dem Fleisch, nicht aus uns heraus, aus unserem guten Willen. Da werden wir ganz schnell an unsere Grenzen kommen. Aber wir können dem Heiligen Geist erlauben, das Wort Gottes so zu verinnerlichen, immer wieder zu bewegen, immer wieder im Glauben zu ergreifen, zu bekennen, dass der Glaube wächst. Und dass du auch sagen kannst, ja, noch sehe ich noch nichts, wie dieser Elia, der schickt seinen Diener hin, hochzugehen, zu gucken, ist da was? Hätte Elia auch sagen können, tief im Herzen habe ich schon gedacht, das klappt sowieso nicht. Nein, was macht Elia? Er schickt den Arm 7-mal hoch, weil im Glauben sieht er es schon, im Glauben hat er es schon empfangen. Und wie Jesus sagt, glaubt, dass ihr es schon empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Wenn ihr betet, glaubt, dass ihr schon empfangen habt und ihr werdet es empfangen. Und ich glaube, da liegt eine Dynamik vor uns, die manchmal unbequem ist, aber die auch total toll ist, dass die uns wirklich in Abenteuer mit Gott hineinführt. Weil Gott möchte, wie Wolfram immer gesagt hat, wenn wir Anfänger des Glaubens sind, dann macht er diese Stange, wo die Läufer drüber springen müssen, die Hürde, danke, Teamwork heute, die Hürde macht er nicht so hoch, sondern er fängt erstmal klein an. Und ich lade dich ein, in deinem Alltag einfach mal immer weiter in diese Dynamik des Glaubens hineinzukommen und dazu erstmal, wie ich schon gesagt habe, dein Herz zu prüfen. Warum will ich diese Sache unbedingt? Und manchmal verkleiden wir unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche in irgendwelche Bitten oder ganz konkreten Vorstellungen, wo du, wenn du ganz ehrlich bist, aber merkst, da ist noch ein Stück Egoismus drin, da ist noch ein Stück Neid drin, da ist noch irgendetwas, was nicht heilig ist, was Gott nicht die Ehre gibt, was nicht erfüllt ist von der Liebe Gottes. Prüfe zuerst dein Herz. Leg Gott einfach dieses Anliegen in deine Hand und lade den Heiligen Geist ein und sag, Herr, zeige mir, wie möchtest du, dass ich, ja, dass ich diesen Wunsch oder das, wie soll ich damit weitergehen? Lass mich an dir dran sein. Weil die schwierigen Dinge, für die wir beten, das sind immer Prozesse. Und während dieses Gebetsprozesses möchte Gott auch dein Herz verändern. Dann aber, ja, suche dir möglichst konkrete Verheißungen aus dem Wort Gottes. Kannst eine Konkordanz dazu nehmen, das sind ja Stichworte so, kannst du verschiedene Bibelstellen finden. Aber suche ein Wort, auf das du dich stellen kannst, auf dem dein Glaube wachsen kann. So wie du eine Pflanze, die, was weiß ich, in fruchtbaren Boden braucht, die pflanzt du auch nicht in Sand rein, sondern damit die Pflanze wachsen kann. Pflanze, ja, diese, deine Gebete in fruchtbaren Boden, wo du weißt, das ist eine konkrete Verheißung von Gott, da stelle ich mich jetzt drauf. Immer mit offenem, demütigen, bereiten Herzen, Dinge auch zu verändern. Aber wir brauchen das Wort Gottes, damit unser Glaube wachsen kann. Also, das ist der erste Punkt. Ergreife Gottes Verheißung. So, der zweite Zacken. Könntet mal selber überlegen, was könnte das sein von dieser Geschichte her? Bete. Mit I fängt das an. I in niedlich. Inniglich. Auch das können wir von Elia lernen, finde ich in sehr eindrücklicher Weise. Denn ja, es ist gleich am Anfang, das muss ich nochmal eben vorlesen. Oder ich fange nochmal anders an. Elia hört das Rauschen des Regens. Das sagt er ja dem Ahab gleich am Anfang. Ich höre das Rauschen des Regens. Was macht er? Er sagt nicht, juhu, alles Paletti, ich höre schon das Rauschen des Regens. Ja, jetzt werde ich mal selber ein richtig gutes Mahl mir bereiten und mich gemütlich irgendwo hinsetzen. Gott macht das schon. Ich höre ja schon das Rauschen des Regens. Nein, was macht Elia? Er zieht sich zum Gebet zurück. Er weiß, das ist kein Automatismus. Das heißt nicht, dass er hat jetzt einen prophetischen Eindruck und die gebratenen Tauben fallen mir jetzt gleich in den Mund, sondern Elia weiß, jetzt geht's los, nämlich mit dem Gebetskampf. Und so zieht er sich auf den Berg zum Gebet zurück. Und hier heißt es in Vers 42, während Ahab wegging, um zu essen und zu trinken, was macht Elia? Stieg er zur Höhe des Karmel empor, kauerte sich auf den Boden nieder und legte seinen Kopf zwischen die Knie. So. Wow, was für eine Geste. Er, der Glaubensheld, der gerade dieses Riesenwunder da mit dem Altar und dem Feuer, was aus dem Himmel kam. Er ist ein Glaubensheld, aber was macht er? Er hört schon das Rauschen des Regens, aber er kauert sich nieder. Kleiner kann man sich gar nicht machen. Er legt sogar seinen Kopf zwischen seine Knie. Warum war Elia ein Glaubensheld? Weil er so demütig, Gott so hingegeben, Gott so untergeordnet war. Das ist das Geheimnis seiner Vollmacht. Das ist das Geheimnis seines Glaubens. Weil Glauben in der Tiefe ist immer Vertrauen in Gott. Unser Glaube für Dinge kann nur wachsen, wenn unsere Beziehung zu Gott, der ja der Geber aller guten Gabe ist, wenn diese Beziehung zu Gott wächst. Oh, da gibt es einen inneren Zusammenhang. Unsere Beziehung zu Gott ist sozusagen die Voraussetzung, dass auch unser Glaube für bestimmte Dinge wachsen kann. Und das sehen wir bei Elia und das finde ich so wundervoll. Hatte er denn eine Verheißung, der Elia? Hatten wir jetzt gerade gelernt, ergreife Gottes Verheißung. Du brauchst die Verheißung, wirklich im Glauben den Segen herabzubeten. Und das finde ich hier so genial, wie der Elia so drauf ist, der ist ja schon ganz schön mutig, dass er dem Ahab, das war der israelitische König damals, der voll im Baalskult, also im Götzendienst unterwegs war, und er hatte Elia auf dem Kieker und wollte ihn aus dem Weg räumen, weil Elia natürlich das konfrontiert hat. Und diesen Ahab, der ihn ja wirklich aus dem Weg räumen wollte, sagt der Elia: Ja, ich höre das Rauschen des Regens, geh und iss und trink. Das heißt, du kannst die Fastenzeit beenden, der Regen kommt. Wow, was für ein Glaube. Und worauf baut der Glaube des Elia? Auf diesen prophetischen Eindruck? Nein, er nimmt diesen prophetischen Eindruck in dem Augenblick als eine Bestätigung dessen, was er vorher von Gott gehört hat. Nämlich ein ganz klares Wort, was Gott gesagt hat. Hier in 18,1 heißt es: Nach langer Zeit, es war im dritten Jahr, erging das Wort des Herrn an Elia: Geh und zeig dich dem Ahab, ich will Regen auf die Erde senden. Elia hat dieses Wort von Gott ergriffen. Es lebte in seinem Herzen. Er war damit unterwegs. Und als er dieses Rauschen hörte, da hat er nicht zu Ahab gesagt: Sag mal, hast du das auch gehört? Da ist ein Rauschen. Ahab: Nee, ich habe nichts gehört. Ach, vielleicht kriege ich gerade einen Tinnitus oder so. Oder ich höre ein Rauschen des Regens. Aufschauen: Hä? Nee, das kann kein Regen sein. Nein, Elia war im Glauben unterwegs. Er hatte die Verheißung Gottes ergriffen. Gott hat gesagt: Ich werde Regen auf die Erde senden. Und damit war Elia unterwegs. Und als er dieses Rauschen hörte, wusste er: So, jetzt wird's ernst. Jetzt macht Gott seine Verheißung wahr. Und ich möchte auch dich einladen, wenn du so in Gebetsglaubenskampf unterwegs bist, ja, stell dich auf bestimmte Verheißungen, aber sei offen dafür, dass Gott dich ermutigen will durch prophetische Eindrücke, durch einen Christen, der dir irgendwas zuspricht, durch eine Situation. Erkenne die Zeichen und ergreife auch die im Glauben und geh mutig weiter. Und das Letzte. So. Der letzte Zacken, damit unser Gebet des Glaubens siegreich wird: Bleibe dran. Oder steht es ein bisschen schicker? Bete, bis der Durchbruch da ist. Bete, bis der Durchbruch da ist. Und auch hier können wir von Elia lernen. Ich glaube, dass wir oftmals nicht empfangen. Warum? Weil wir zu wenig Glauben hatten oder Gott das nicht eigentlich schenken wollte. Sondern ich glaube schlichtweg manchmal, weil wir zu früh aufhören zu beten. Dass wir nicht beten, bis wirklich die Gebetserhörung da ist. Oder dass wir zumindest wissen, Gott hat mein Gebet nicht so, sondern anders beantwortet. Aber das ist die Antwort. Und ich glaube, das möchte Gott auch unter uns trainieren, wirklich dran zu bleiben. Immer wieder natürlich in dieser Sensibilität mit einem demütigen Herzen, aber auch das können wir hier von Elia lernen. Dass er diesen armen Diener sagte: Geh hinauf und schau auf das Meer hinaus. Der Diener geht hinauf, schaut, nichts zu sehen, tap, 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 wieder runter. Er denkt: Oh, alles klar, jetzt kann ich meine Siesta machen. Sondern Elia schickt ihn sage und schreibe 7-mal da hinauf. 7-mal, bis eine kleine Wolke, groß wie eine Hand, auf dem Meer auftaucht. Dann wusste er so: Das ist jetzt der Beginn der Gebetserhörung. Bleibe dran, bis du wirklich merkst: Wow, Gott hat mein Gebet beantwortet. Er ist dabei, die Dinge zu schenken, die ich von ihm vielleicht schon viele Jahre erbeten habe. Gott möchte, dass wir immer mehr lernen, im Glauben zu leben. Nur das gibt ihm die Ehre, dass wir nicht so vor uns hin drömeln, sagen wir mal auch als Christen, sondern er möchte, dass du aufstehst in deinem Leben und dass du die Dinge ergreifst, die er dir verheißen hat, ganz persönlich. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, dass wir ja immer mehr in so eine Glaubensdynamik hineinkommen. Wir haben so viele auch Verheißungen, dass Gott hier einen neuen Aufbruch schenken will, nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Gemeinden. Und da wirklich mit Glauben zu beten, schon zu sehen, kannst du es sehen, die vielen Menschen, die kommen, die gerettet, die geheilt, die befreit werden. Und auch das ist eine Hilfe, die Dinge zu visualisieren, für die du betest. Jesus sagt, glaubt, dass ihr schon empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Und das ist eine Gabe, die Gott uns auch geschenkt hat, dass wir Dinge visualisieren können, dass wir sie schon innerlich sehen können. So wie der Elia bestimmt die Wolken schon innerlich gesehen hat. Er hatte sie in seinem Herzen. Gott wird sie schicken. Irgendwann wird eine kleine Wolke auftauchen und die werde ich im Glauben ergreifen, bis der Durchbruch der Segen da ist. Gott ist mit uns auf dem Weg und er überfordert niemand von uns, möchte ich als letztes nochmal sagen, sondern er geht mit dir einen Weg. Und er möchte aber immer durch seinen Heiligen Geist wirklich deinen Glauben und dein Gebet stärken. Und wie das in Römer 8 heißt, wir wissen nicht aus uns heraus, wie wir beten sollen, aber der Heilige Geist in uns tritt für uns ein. Öffne dich einfach dem Heiligen Geist immer mehr im Gebet. Sage am Anfang deiner Gebetszeiten, Herr, hier bin ich, ich gebe mich dir hin, was immer du sagen magst, nach einer Zeit des Dankes und Lobpreises. Dann lade den Heiligen Geist ein, in und durch dich zu beten. Und du wirst sehen, eine neue Dynamik kommt hinein in dein Gebetsleben. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch am Dienstag diesen Abend über das Sprachengebet, weil das ist auch eine Gabe, die Gott uns schenkt, wo wir immer mehr hineinkommen in diesen Gebetsfluss, auch durch den der Glaube wachsen kann. Lass uns im Glauben und im Gebet treu vorangehen und wir werden ja die himmlischen, wundervollen Verheißungen sehen, die Gott aufbewahrt hat und er wartet drauf, uns, dich persönlich und uns als Gemeinde zu beschenken. Amen. Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, überleg doch mal einen Bereich, wo du dir einen Durchbruch wünschst und jetzt einen kleinen Augenblick bete doch mal in der Stille. Bring dieses Anliegen vor Gott und wenn du magst, ja, sag ihm einfach, er soll dich auch in einen Gebetsprozess führen, wo du wirklich im Glauben betest, die Siege Gottes erringst, weil du dich vor ihm beugst und weil du sein Wort groß machst und über die Situation stellst. Wenn du jetzt auch laut was beten magst, gibt es jetzt auch einen kleinen Raum dafür. Ja, fach das Feuer neu an, Herr. Genau das können wir alle gebrauchen, immer wieder neu, Herr. Komm, Heiliger Geist, und wirke du hinein, unsere Herzen, unsere ja, persönlichen Gebetszeiten, unsere Gruppen, in unsere Gottesdienste. Herr, wir wollen einfach diesen Segen, den verstärkten, größeren Segen immer wieder neu von dir erbitten und empfangen im Glauben zu deiner Ehre, Herr. Amen.